was ja für viele Frauen, die dann Mutter werden, ja auch so ein Thema ist, ne, so Zeit für sich selber zu finden. Und da habe ich dann schon sehr schnell gemerkt, auch wenn jetzt mein Partner sehr viel sich auch um die Kinder kümmert und wir da sehr gleichberechtigt sind, ist es ja trotzdem auch immer ein Thema, wo finde ich noch Zeit für mich. Und so kam ich eben auf dieses Thema Rentenlücke. Ich muss mal was tun, ich muss mal schauen, wie kann ich es mir überhaupt leisten, Teilzeit zu arbeiten.
Herzlich willkommen im Sparheldin-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparheldin-Podcast. Heute spreche ich mit Ellie von Mrs. Fernens. Bis zur Geburt ihres ersten Kindes schob Ellie ihre finanzielle Vorsorge vor sich her. Das war dann ihr Schlüsselmoment, um sich intensiver mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen, denn sie merkte schnell, dass sie nach der Elternzeit nicht wieder Vollzeit arbeiten wollte. Doch der Wunsch, nur noch Teilzeit zu arbeiten, um mehr Zeit mit der Familie zu haben, brachte auch mehr Unsicherheit und die Frage auf, was ist denn jetzt eigentlich mit meiner Rentenlücke und wie kann ich diese schließen, wenn ich eben jetzt nicht mehr Vollzeit arbeite? Hallo liebe Ellie, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, hallo Saskia, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, das ist ja eine ganz spannende Frage, die bei dir da aufgeploppt ist und ich glaube, dass sich ganz, ganz viele Frauen diese Frage früher oder später stellen. Insofern bin ich ganz gespannt, wie du dieses Problem der Teilzeitlücke für dich angehen konntest. Aber vorab würde mich ja mal interessieren, was machst du beruflich und wie ist auch Mrs. Fernens entstanden?
Genau, also von meinem Beruf her oder auch von meiner Ausbildung habe ich gar nichts mit Finanzen eigentlich am Hut. Und auch gleich vorab, ich fand Finanzen früher auch immer mega langweilig. Also ich kenne das von vielen Frauen, denen es eben auch so geht. Und dann kann ich nur sagen, ja, verstehe ich total gut. Mir ging es auch so. Ich bin eigentlich Kultur- und Theaterpädagogin und habe auch ganz viel Weiterbildung in politischer Bildung gemacht. Bin also auch bezafft dann Anti-Bias-Trainerin, falls das irgendjemandem was sagt. Und ich arbeite in einem Verein für demokratiepädagogische und antirassistische Bildung. Ja, genau. Ich habe früher viel mehr Fahrten auch gemacht im Sinne von Workshops im Ausland. Und das vielleicht auch nochmal kurz zu meiner Geldreise. Mir war es halt einfach immer wichtig, dass ich irgendwie coole Projekte mache. Und mir war es überhaupt nicht wichtig, wie viel Geld ich verdiene. Und ich habe zwar schon natürlich Geld verdient, aber das lag einfach immer nur so auf meinem Girokonto rum. Ich hatte überhaupt keine Ahnung so von meiner Sparrate. Und das ganze Thema Altersvorsorge habe ich halt komplett vor mir hergeschoben, ne, so wie auch viele andere Frauen denken, ne, wer weiß, was in 20, 30 Jahren ist, der Staat wird uns schon nicht verhungern lassen und ne, überhaupt, wer weiß, ob ich nicht vom Bus vorher überfahren werde, also lauter so Gedanken hatte ich halt auch und habe mich einfach nicht drum gekümmert. Genau, und wie du sagst, bis dann eben mein erstes Kind auf die Welt kam und ich dann irgendwie keine Lust mehr hatte, 40 Stunden wieder zu arbeiten und einfach, um auch mehr Zeit für mich auch zu haben. Ne? Also es geht, klar, auch Zeit fürs Kind, aber was ja für viele Frauen, die dann Mutter werden, ja auch so ein Thema ist, ne? So Zeit für sich selber zu finden. Und da habe ich dann schon sehr schnell gemerkt, auch wenn jetzt mein Partner sehr viel sich auch um die Kinder kümmert und wir da sehr gleichberechtigt sind, ist es ja trotzdem auch immer ein Thema, wo finde ich noch Zeit für mich. Und so kam ich eben auf dieses Thema Rentenlücke. Ich muss mal was tun, ich muss mal schauen, wie kann ich es mir überhaupt leisten, Teilzeit zu arbeiten und kam dann auf das Thema investieren, ja, so wie du auch. Und habe das so total spannend plötzlich gefunden. Es war plötzlich wie eine komplett neue Welt für mich, weil ich vorher so gar nichts einfach damit zu tun hatte.
Du hattest, das hört sich so ein Stück weit an, sage ich mal, für dich dein Warum dann gefunden, warum es sinnvoll ist, sich jetzt mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und auch eher so von einer ja, privaten Seite her, gar nicht unbedingt, sich das so bei dir anhört, jetzt ja, dieser Druck, irgendwann Rentenlücke, Altersvorsorge, alles noch so weit weg, sondern ja für dich im Hier und Jetzt auch. Zum einen eben Freiräume für deine Familie, für dein Kind zu schaffen. Mittlerweile sind es ja auch zwei, wie ich gelesen habe. Und ja, aber auch für dich, dass man die Self-Care-Time eben auch noch als Mutter dann hat. Wie bist du dann so an dieses Thema rangegangen? Wie hast du dich dem angenähert?
Also grundsätzlich hatte ich schon ganz lange, schon viele, viele Jahre ein schlechtes Gewissen, dass mein Geld einfach so rumliegt. Und da muss ich noch mal kurz eine Vorgeschichte erzählen. So mit Anfang 20 habe ich eine Riester-Rente in der Bank abgeschlossen. Auch so, ne, es war irgendwie in den Nullerjahren plötzlich so eine FOMO, also so eine Fear of Missing Out. Alle reden von Riester. Ich muss auch mal was machen. Und dann habe ich da halt einfach eine Riester-Rente abgeschlossen. Ich hatte damals ja noch keine Kinder und dachte einfach, okay, dann habe ich das jetzt erledigt und wusste aber ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich da eigentlich unterschrieben habe. Und mein großer Fehler war auch noch, dass ich da noch eine Zusatzeinzahlung von 3.000 Euro gemacht habe. Und die Bankberaterin hat sich total gefreut. Ja klar, können Sie gerne machen. Was sie aber nicht wusste, dass ja diese Gesamtsumme, die man oder die Gesamtjahre berechnet werden und darauf zahlst du die Verwaltungs- und die Provisionskosten. Und durch diese 3.000 Euro hat sich natürlich meine angenommene Gesamtsumme von, ich weiß es jetzt nicht, aber auf die 30, 40 Jahre gerechnet erhöht, so dass ich halt massig Provision und Verwaltungskosten bezahlt habe.
Und einmal, um da einzuhaken, es macht gar keinen Sinn, in Riester eine Zahlung von über 3.100 Euro zu machen, weil das so der maximal förderfähige Betrag ist. Da zieht man dann ja auch noch die staatlichen Zulagen ab. Und insofern hat dir deine Bankberaterin auch das verschwiegen, dass du gar keinen Vorteil dadurch hast, wenn du Geld da auf einmal einzahlst. Ja, genau, ne? Und der Vorteil lag da eben bei der Bank und der Beraterin durch höhere Versionen. Ja.
Genau. Und ich bin dann zur Verbraucherzentrale 5 Jahre später und die hat mir das dann erklärt und meinte dann aber auch, dass ich es freistellen soll, also beitragsfrei stellen soll, dass ich da falsch beraten wurde, was man ja natürlich nicht nachweisen kann. Aber ne, zum Zweiten, dass es ja auch ein sehr, sehr gefährlicher Vertrag war, weil der nämlich in Aktien investiert hat. Und das war dann eben so mein zweiter Fehler, dass dann so, ach so, Aktien ganz gefährlich, ne? Ich habe also diesen Riester-Vertrag beitragsfrei gestellt und dann gleichzeitig gedacht, Aktien total gefährlich und dann einfach 10, 15 Jahre so gar nichts mehr gemacht.
Dass das gefährlich ist, dieser Vertrag, weil er Aktien enthält.
Ja, total schräg. Ja, könnte ich mich heute auch noch in den A-Punkt beißen manchmal, ne, dass ich da einfach dann nicht aufgepasst habe, weil ja heutzutage auch oft Leute empfehlen, geht zur Verbraucherzentrale. Und davon will ich auch gar nicht jetzt jemanden abhalten, aber dass man halt trotzdem genau guckt, was mit einem erzählt und am besten sich natürlich immer selber das Wissen aneignet, damit man selber die Verträge lesen kann und natürlich auch weiß, dass Aktien nicht per se gefährlich sind, sondern ne, man muss einfach wissen, was man tut.
Und auch für alle, die vielleicht jetzt denken, ich habe auch so einen Riester-Vertrag irgendwie mal abgeschlossen. Ein Großteil des Geldes, was da investiert wird, landet ja gar nicht in dem Aktientopf. Selbst wenn man die da mit drin hätte. Riester hat ja eine 100%ige Beitragsgarantie. Und insofern wird der Großteil eben auch hier im sicheren Anlagestock liegen und nicht in den Aktien. Weshalb eben ja häufig sich Riester-Verträge auch nicht so entwickeln, wie man sich das erhofft.
Genau, also jetzt übrigens habe ich den wieder habe ihn wieder am Laufen, weil ich jetzt ja 2 Kinder habe und dadurch lohnt es sich jetzt im Moment schon noch wegen der hohen Zuzahlungen. Also das einfach auch nur mal als Information. Riester ist nicht per se schlecht, sondern es ist eben ganz individuell abhängig. Aber ich gucke da einfach jedes Jahr natürlich, ob es sich wirklich noch für mich lohnt. Aber es ist im Moment jetzt mit den 2 Kindern einfach praktisch, weil ich dann noch mal ein Stückchen weiter diversifiziert bin. Genau, und dadurch, also das ist so quasi meine Vorgeschichte, warum ich auch erstens dachte, Aktien sind schlecht und böse und zweitens natürlich auch nicht mehr zur Bank gehen wollte. Ne? Also jetzt wieder, nachdem ich dann mein erstes Kind bekommen hatte und merkte so, ich muss was tun, hatte ich aber auch gar keine Lust zur Bank zu gehen, weil ich per se dann total allen BankberaterInnen misstraut habe, dass sie mir da wieder irgendwas verkaufen wollen, was ich nicht will und was einfach sehr teuer ist. Ne? Und nochmal, das ist jetzt meine Geschichte, es muss nicht immer so sein, aber ich plädiere halt trotzdem dafür, dass jede Person sich das Wissen aneignet und solche Bankverträge auch lesen kann. Ich jedenfalls habe dann so angefangen, ich habe dann mal gegoogelt und stieß dann irgendwie auf verschiedene Seiten, auf ETFs Und mein Freund zum Glück hat in der gleichen Zeit auch angefangen, sich für Aktien zu interessieren. Und so haben wir uns dann gegenseitig informiert, darüber gesprochen. Und ja, ich habe Feuer gefangen und konnte nicht mehr aufhören. Ne? Habe Podcasts gehört, Blogs gelesen, Bücher gelesen. Und ja, du weißt es ja selbst, damals gab es ja noch gar nicht so viele FinanzbloggerInnen wie heute. Ne? Es gab nur eine Handvoll. Heute ist es natürlich, denke ich, viel, viel leichter, daran zu kommen. Wobei ich auch immer wieder merke an Freundinnen, die ich jetzt länger nicht gesehen habe, dass die zum Beispiel das Wort ETF noch nie gehört haben. Was, glaube ich, damit zu tun hat, dass wir natürlich auch in so einer Bubble sind. Ne? Wenn der Algorithmus bestimmt, nee, die hat noch nie irgendwas mit Finanzen angeklickt, dann wird auch nie irgendwas mit Finanzen ausgespielt. Und genau, deshalb merke ich selber immer in meiner Wahrnehmung, denke ich, jeder kennt doch jetzt ETF, ja, aber ist gar nicht so, ne?
Wie bist du denn dann vom, ja, erstmal Wissen aufbauen, viel Informationen aufsaugen, dich informieren über Podcasts, über Bücher, was auch immer da deine Quellen waren, dazu gekommen, dass du gesagt hast, so, jetzt starte ich mit der Umsetzung? Denn das ist sowas, was ich häufig bei vielen Frauen erlebe. Man hat sich schon viel informiert, aber man traut sich dann nicht loszulegen.
Ja,
wie
ja.
Bist du tatsächlich wirklich in die Umsetzung gekommen und hast gesagt, ich investiere jetzt dieses Geld, was hier auf meinem Girokonto rumliegt?
Das höre ich tatsächlich auch immer wieder. Ich hatte eine Kundin, die hat 5 Jahre einen Finanzpodcast gehört und den Newsletter gelesen, hat sich aber nicht getraut, anzufangen. Ne? Also das ist wirklich ein ganz verbreitetes Phänomen und das hatte ich ein bisschen auch, aber doch nicht so extrem. Also ich habe auch ein paar Monate gebraucht, bis ich mich wirklich getraut habe. Ich habe dann einfach bei meiner damaligen ganz normalen, konventionellen Girobank mein Depot freischalten lassen. Ne? Das wusste ich vorher zum Beispiel auch gar nicht, dass ich ja schon ein Depot habe. Ich muss es nur freischalten lassen. Aber mir hat tatsächlich dann auch einfach der Austausch damals geholfen, weil mein Freund eben auch angefangen hat. Und so haben wir dann beide ein bisschen uns mit den Erfahrungen ausgetauscht. Das war ganz hilfreich. Deshalb empfehle ich auch immer allen Anfängerinnen, sucht euch Verbündete, fangt an mit Freundinnen oder mit Partnern oder wem auch immer darüber zu sprechen. Weil, was ich dann auch oft gemerkt habe, ich habe dann auch mit in der Familie angefangen drüber zu sprechen und plötzlich gehört, ups, da investieren ja auch schon einige. Ne? Und ich glaube, manche investieren auch und reden aber nicht drüber, weil es irgendwie noch so eine Art Makel ist oder weil immer noch bei vielen so dieses, oh, erstens über Geld spricht man nicht, zweitens Aktien sind böse, dass es dann irgendwie peinlich ist, darüber zu reden. Ne? Also deshalb ruhig mal als Tipp an alle, ruhig mal rumfragen, ruhig darüber anfangen zu sprechen und vielleicht sonst auch einen Buddy suchen, ne? Dass man dann gemeinsam anfängt zu investieren und dann auch über die ETFs spricht und so weiter. Ja, und ich selber habe auch dann nochmal einen Online-Kurs gemacht, weil ich tatsächlich habe erst angefangen mit Aktien und merkte dann doch so, das kostet doch ganz schön viel Zeit, habe auch ein bisschen Geld verloren, ein bisschen falsch gesetzt, ne? Einfach in der Euphorie dann auf irgendwelche Blogger und so gehört. Also klar, aber ist ja auch irgendwie im Nachhinein wichtig, ne, dass ich da meine Learnings so gemacht habe und habe dann doch irgendwann angefangen, meinen Großteil meiner Investitionen in ETFs zu legen und auch in einen nachhaltigen, aktiven Fonds, weil ich dann auch gemerkt habe, es macht mir zwar Spaß, aber es kostet irgendwie doch zu viel Zeit und ist auch zu riskant, wenn ich mich jetzt nur in Aktien investiere.
Ja. Jetzt hast du zu Beginn auch gesagt, für dich war eben dann die Frage, wie kann ich mir das überhaupt leisten, Teilzeit eben zu arbeiten und gleichzeitig irgendwo auch das Thema Rentenlücke in Angriff nehmen. Woher wusstest du jetzt, wie viel du investieren darfst oder weißt, wie viel du eben bis zu deinem Ruhestand investieren darfst, um tatsächlich sowohl dir eben diesen Luxus gönnen zu können, Teilzeit zu arbeiten, aber eben auch dafür zu sorgen gleichzeitig, dass du eben finanzielle Vorsorge für deine Zukunft betreibst?
Ja, ich habe zum ersten Mal angefangen, Haushaltsbuch zu führen. Ja, das war halt vorher für mich eigentlich nur so omamäßig langweilig. Und da habe ich dann zum ersten Mal auch so richtig gemerkt, okay, was sind eigentlich unsere Ausgaben? Ne? Dadurch, dass ich ja in Partnerschaft lebe, haben wir natürlich auch die Kosten geteilt. Aber da dann auch erstmal haben wir angefangen, drüber zu sprechen, okay, wie fair ist es denn eigentlich? Das ist ja bei vielen Partnern so, ne, wie die, wenn die Mutter sich mehr ums Kind kümmert, das ist ja trotzdem die dann 50-50 machen, was einfach nicht fair ist, wenn die Frau weniger verdient. Wir haben da eben genau geschaut dann, wie ist unser Anteil mit der Kinderbetreuung und wie viele Stunden arbeite ich, wie viel arbeitet mein Freund. und wie können wir da ein gemeinsames, faires Setting hinkriegen.
Das finde ich ganz spannend. Also ihr habt quasi eure gemeinsam mögliche Sparsumme dann prozentual aufgeteilt, auch je nachdem, wer wie viel Zeit eben auch bei der Kinderbetreuung hat.
Genau, wie viel Geld auch jeder verdient und was dann übrig bleibt und jeder auch gleich viel dann sparen kann, ne? Weil mein Freund legt natürlich auch was zurück für die Rente, aber dass ich dann eben nicht weniger habe. Und viele machen das ja sowas wie anteilig. Der Partner verdient zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal 3.000 und die Frau 1.000 und dann sagen sie, er zahlt 2/3, sie zahlt 1/3, aber dann hätte sie ja am Ende 300 Euro zum Sparen übrig und er hätte am Ende 1.000 Euro übrig, ne? Weil er behält 1/3, sie behält 1/3, aber das ist ja eine viel geringere Summe und das ist ja dann wieder total unfair. Also einfach über so eine Relation zu gehen, jeder bezahlt einen gewissen Prozentsatz, ist halt meiner Meinung nach nicht fair, weil sie, wie gesagt, weniger am Ende übrig hat zum Sparen. Deshalb ist es, finde ich, fairer zu gucken, was ist gemeinsam im Topf. Wie sind die gemeinsamen Ausgaben und dann, dass jeder den gleichen Betrag übrig hat zum Sparen oder halt einfach zum Ausgeben für whatever, ne? Genau, und so haben wir das halt auch gemacht, beziehungsweise gebe ich auch immer noch den Tipp, man kann ja auch gucken, wer kriegt das Kindergeld, dass eine Person oder dann, ne, wenn die Frau Teilzeit arbeitet, das Kindergeld behält. Und ja, natürlich sollen das um die Kinder nicht drunter leiden. Ne? Ich habe das mal irgendwie bei einem Instagram-Post vorgeschlagen und dann hat irgendwie ein Mann mich so ein bisschen angedisst, dass das Kindergeld ist doch für die Kinder. Und ne, also das ist doch mal ganz klar, natürlich sollen die Kinder nicht drunter leiden, ist logisch. Aber es ist halt etwas, weil es von der Stelle außen kommt. Es hat dann nicht so das Geschmäckle, dass der Mann der Frau Geld gibt, sondern dann ist halt da eben von einer anderen Stelle das Geld überwiesen, ist gleich Kindergeld. Aber trotzdem ist klar, dass die anderen Ausgaben für die Kinder immer noch genauso hoch sind. Ja.
Aber ich finde es auf jeden Fall total schön, dass ihr das eben, ich sag mal, fair versucht habt, bei euch in der Partnerschaft zu lösen. Denn das ist ja, also bei unseren älteren Generationen, Elterngeneration, Großeltern, häufig der Fall, dass eben ja die Frauen abhängig von den Männern sind, weil man damals ja wirklich noch diese sehr konservative Aufteilung da auch hatte. Und ich sehe es aber auch heute noch, auch wenn ja die Frauen immer mehr auch emanzipierter werden und auch viele ja gerne auch wieder arbeiten gehen wollen, so dieses Klassische, dass meine Mutter war, bis ich 19 war, tatsächlich zu Hause und hat gar nicht gearbeitet. Das sieht man ja heutzutage gar nicht mehr so häufig. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt gerade auch ein Pärchen in der Beratung und auch da, sie ist in Elternzeit, er arbeitet und natürlich, das belastet die gesamten Familienfinanzen, aber gerade auch ihr Sparbudget ist am Ende geringer als seins. Also das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Partnerschaft und ja, ihr habt da auf jeden Fall, so klingt das, eine faire Lösung gefunden, weil auch wenn der Mann sagt, naja, du kannst ja später dann von meiner Rente mitleben. Mhm. Also ich denke, Unabhängigkeit für Frauen ist in der heutigen Zeit was wir alle anstreben dürfen. Mhm. Auch wenn wir alle natürlich hoffen, dass die Beziehungen für immer andauern. Aber ich finde einfach, das gibt einem selbst ganz, ganz viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, auch als Frau eben diese finanzielle Ermächtigung zu haben und da gleichgestellt auch zu sein in der Partnerschaft.
Ja, bei mir ist ja natürlich noch der Fall, dass wir nicht verheiratet sind und das für mich auch was mit Unabhängigkeit zu tun hat. Aber natürlich, wenn man verheiratet ist, dann sollte man erst recht schauen, weil ich glaube, dass sich da viele Frauen heutzutage immer noch drauf verlassen, dass es sie bei einer Trennung das Geld vom Mann kriegen. Aber ne, da gab es ja auch Reformen, dass ja nur die Kinder quasi den Unterhalt kriegen. Und klar, wenn es auch noch Systeme gibt wie Zugewinnausgleich und so weiter, es ist trotzdem häufig so, dass ich es häufig erlebe, dass Frauen da benachteiligt sind. Also ich hatte einen Fall, da haben sich die Eheleute getrennt und dann hat die Frau festgestellt, sie steht überhaupt nicht im Grundbuch des Hauses, ne? Und wusste das halt gar nicht, weil damals der Mann alles mit den Krediten und so weiter gemacht hat und hat das überhaupt nicht auf dem Schirm so gehabt, was sie da unterschreibt. Und da hat sie dann natürlich auch die A-Punkt-Karte gezogen und einen großen, großen Nachteil. Und was ja auch oft ist, dass eben, ne, eine Benachteiligung oder ein Problem ist ja auch in Deutschland dieses Ehegattensplitting, wo sich ja leider auch keine Partei rantraut, weil sie Angst haben, dass sie dann Wählerstimmen verlieren. Aber was ja einfach auch ja im internationalen Vergleich der Wahnsinn ist, niemand hat sowas und die Frau dadurch ja oft die Steuerklasse 5 hat, selber oder nur einen Minijob annimmt oder gar nicht arbeitet. Also ich habe es auch von Schulfreundinnen erlebt, die viel, viel früher als ich Kinder bekommen haben, die dann auch gesagt haben, nee, ich arbeite jetzt nicht, das lohnt sich doch gar nicht. Da hätten wir zu zweit ja weniger oder fast nicht das Gleiche, ne? Oder fast das Gleiche. Wenn sie arbeitet, hat sie das Gleiche, als wenn sie nicht arbeiten würde. Und was aber bei dieser Rechnung ja total vergessen wird, ist ja einerseits, wenn sie selber arbeitet, also wenn die Frau arbeitet, auch wenn eben nicht richtig viel rumkommt auf dem Bankkonto, zahlt sie trotzdem über den Arbeitgeber in die Rentenkasse ein, was total wichtig ist. Und das Zweite ist, sie kommt nicht aus dem Job raus. Weil wie oft ist es, dass Frauen ewig zu Hause bleiben, ne? Wie du meintest jetzt auch, deine Mutter, bis du 19 warst, das habe ich auch oft gehört, dann irgendwann passiert leider eine Trennung und wie findet die Frau wieder in den Job rein, ne? Das ist ja dann auch oft ganz schwierig. Also ich hatte es zum Beispiel bei einer Kundin, die war Marketingmanagerin, war 14 Jahre zu Hause, sie haben sich getrennt. Ja, und dann kam sie aber nicht wieder so richtig zurück, weil in der Zeit hat sich ja viel getan, ja, von Instagram, TikTok und alles Mögliche und konnte halt nicht wieder einen adäquaten bezahlten Job bekommen, wie vor, bevor sie Kinder bekommen hat. Und das, denke ich, ist ein ganz großes Problem. Genau, deshalb so immer mein Appell, also auch wenn es vielleicht durch die Steuerklasse 5, falls sie beide das wollen, nicht so viel Geld auf dem Bankkonto rumkommt. Trotzdem, gerade um up-to-date zu bleiben und auch um in die Rentenkasse einzuzahlen, finde ich es immer total wichtig, dass die Frau trotzdem ein paar Stunden arbeitet. Natürlich ist immer ihre Entscheidung. Ich bin da auch ganz großer Fan von, dass ich da niemandem was aufoktroyieren oder aufzwingen möchte. Aber es ist einfach wichtig, dass sich das Paar da Gedanken macht und nicht die Frau dann irgendwann in Altersarmut abrutscht.
Absolut. Also ich finde so ein Slogan, oder ich glaube, das ist der Buchtitel von Jessica Schwarzer, der Mann ist keine Altersvorsorge, der trifft da total drauf zu. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Partnerschaft und Familie, wie man das eben gemeinsam löst, sodass die Frau eben nicht benachteiligt ist. Da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, habt ihr jeder dann ein eigenes Depot oder investiert ihr auch in ein Gemeinschaftsdepot? Wie habt ihr das für euch mit euren Investments geregelt?
Nee, wir haben jeder eigene Depots. Also wir haben auch mehrere Depots. Ne? Das wurde dann bei mir auch irgendwann zu so einem kleinen Nerd-Faktor. Ach, das Depot will ich auch noch ausprobieren und dieses auch noch. Aber ich habe es dann eben auch so aus professioneller Hinsicht mir schön geredet, dass ich dachte, naja, wenn ich auch Kundinnen habe von verschiedenen, die bei verschiedenen Banken sind, möchte ich denen ja auch erklären können oder ne, das Depot bei denen jeweils zeigen können, wie das da läuft. Und mein Freund hat eigene Depots, ja.
Ja, also du bist eine kleine Depothopperin.
Genau.
Bei welchem Anbieter bist du jetzt hängen geblieben oder zumindest vollumfänglich zufrieden? Was ist da deine Empfehlung?
Ach, das ist ganz, ganz unterschiedlich, ne? Also es ist halt auch so ein bisschen, dass ich zum Beispiel auch bei einem ausländischen Broker bin, bei Interactive Brokers, weil der halt auch ein paar Aktien hat, die es bei deutschen Brokers nicht gibt. Ja, ich will jetzt auch gar keine Werbung groß machen. Ich selber habe halt jetzt eigentlich meine Hauptsparpläne bei Neobrokern, weil ich es da jetzt auch am günstigsten finde. Also wie gesagt, ich hatte ja angefangen bei meiner damaligen Hausbank und dann schnell gemerkt, wenn ich da was verkauft habe, dann hat es da 10 Euro Gebühr gekostet. Und irgendwann kamen zum Glück die Neobroker, wo es irgendwie 1 Euro oder gar nichts kostet. Und da spare oder investiere ich das meiste jetzt. Und dann habe ich eben noch einen aktiven Fonds bei einer nachhaltigen Bank. Ja, aber der läuft einfach auch auf Sparplan. Aber da mache ich jetzt keine großen Hin- und Herverkäufe. Das ist einfach für die Zukunft, weil mich das dann einfach auch interessiert. So Vergleich auch nachhaltiger ETF, nachhaltiger aktiver Fonds, wie die so performen. Und
Da hast du jetzt gerade ein ganz wichtiges Stichwort genannt, das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja auch so eins deiner Themen, nachhaltig investieren. Warum ist die Wahl bei dir da auf einen nachhaltigen, aktiv gemanagten Fonds gefallen und Was sind so deine Erkenntnisse bisher, wenn du jetzt ja nachhaltigen ETF auch vergleichst mit so nachhaltigen, aktiv gemanagten Fonds? Was darf man da beachten?
Also genau, Nachhaltigkeit ist ein großes Trendthema und viele denken vielleicht auch, ich kaufe einen nachhaltigen ETF und dann habe ich ein gutes Gewissen. Oder viele merken dann, ach nee, nachhaltige ETFs sind ja gar nicht nachhaltig, also investiere ich irgendwie gar nicht. Also solche Gedanken habe ich auch schon bei Kundinnen gehabt, die dann plötzlich so blockiert waren, weil eben der nachhaltige ETF dann doch irgendwie große Fastfood-Unternehmen drin hatte. Und dann haben sie es einfach wieder sein lassen wollen. Und das ist halt auch nicht so der richtige Weg, ne? Ich sag dann immer, naja, wie machst du es im Alltag, ne? Lebst du da auch 100% nachhaltig? Oder gehst du auch mal im Supermarkt und kaufst irgendwie einen Käse oder einen Tofu, der ist ja auch vielleicht in Plastikverpackung eingepackt, ne? Also ich glaube, so, das ist so die Ambiguitätstoleranz. Das ist so ein Wort, was quasi ausdrücken möchte, dass wir so die Widersprüche auch aushalten dürfen, dass wir eben nicht immer alles komplett perfekt und nachhaltig machen können, aber uns, wer das möchte, eben die Mühe geben können, ne, und versuchen können, nachhaltig zu sein, aber eben auch akzeptieren und uns erlauben dürfen, dass es nicht hundertprozentig geht. Und so sehe ich eben auch nachhaltige ETFs, dass es mir da auch wichtig ist, aufzuklären, dass sie eben nicht hundertprozentig nachhaltig sind, sondern je nach Filterkriterien vielleicht nur 80% oder 50% nachhaltig. Und da können dann trotzdem noch Unternehmen drin sein, wo wir denken, um Gottes Willen, ne? Aber das hat halt damit zu tun, dass da besondere Kriterien angewandt werden, dass da nicht nur geschaut wird, schon dieses Unternehmen, das Klima, sondern geht es auch gut mit den Mitarbeitenden um? Oder tut es etwas dafür, dass Diversity ein großes Thema ist, dass auch Frauen in die Vorstände können und so weiter, ne? Also das werden eben große Themen und breite Themen abgedeckt, die nicht immer für jeden dann nachhaltig sind. Was natürlich auch was damit zu tun hat, dass es jetzt keine allgemeine Definition von Nachhaltigkeit gibt und jeder da einfach auch das anders interpretiert, ne? Also da ist dann auch immer mein Tipp, sich die eigenen Werte anzuschauen. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Was ist für mich nachhaltig? Natürlich auch einen Schritt weiter zu gehen. Was ist für mich Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit und so weiter, um über diesen Weg dann überhaupt erst drauf zu kommen, wie stelle ich mir mein Leben vor und wie möchte ich mein Investment strukturieren. Und wer sich damit beschäftigt hat und feststellt, okay, nachhaltige ETFs gehen jetzt für mich doch gar nicht, mir sind die nicht nachhaltig genug, die Person, die kann dann eben sich nachhaltige aktive Fonds anschauen bei nachhaltigen Banken. Die werden dann oft nochmal von einem besonderen Expertengremium untersucht oder analysiert. Da sind dann oft auch nicht so viele Aktien drin, also ist ganz unterschiedlich. Und was man natürlich wissen muss, die kosten dann oft auch etwas mehr, klar, weil sie eben aktiv verwaltet werden und genauer hingeschaut wird. Aber wenn es einem wichtig ist, ne, go for it. Also ist dann ähnlich wie gebe ich für die Bio-Gurke 2 Euro aus oder kaufe ich die Gurke im Discounter, ne? Also, dass man da dann eben auch diesen Unterschied hat. Und genauso ist es eben bei Investments. Aber wichtig ist einfach, wie vorhin schon gesagt, dass da Frau und Mann genau hinschaut, dass sie wissen, was sie tun und sich nicht einfach in einer Bank oder vom Makler oder so irgendwas aufschwatzen lassen.
Absolut, ja. Also so ein Grundverständnis eben für die wichtigsten Finanzbasics und Grundlagen der Geldanlage selbst aneignen, damit man so ein Stück weit bewerten kann, was erzählt mir denn da der Berater überhaupt, und das auch nochmal prüfen können, im Zweifel seine zweite Meinung dazu einholen. Und was du jetzt gerade ja zum Thema Nachhaltigkeit sagtest, was ich ganz wichtig finde in dem Zusammenhang, also wie definiere ich eben nachhaltig für mich, was bedeutet für mich nachhaltiges Handeln und was ist eben dann auch für mich ja nachhaltiges Investieren, was ist mir bei meinen Investments wichtig. Ja, ich habe zum Ende immer 3 Fragen, liebe Elli, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die würde ich natürlich auch dir gerne stellen. Ich würde dir den Satz vorlesen und du darfst den kurz und knackig beantworten, wenn du ready bist.
Mhm, okay.
Geld ist für dich was?
Eine Möglichkeit, in finanzieller Unabhängigkeit zu leben.
Reich sein bedeutet für dich?
Auch etwas zurückzugeben.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Dann würde ich mit einem Wohnmobil mehrere Jahre um die Welt reisen.
Das klingt super. Was für Länder stehen da auf deiner Travel-List?
Ah, ich würde natürlich, ja, ich war, bevor ich Kinder hatte, häufig auch in Südostasien und da würde ich auf alle Fälle hin, wobei ist die Frage, ob ich da ein Wohnmobil brauche. Finde aber auch Skandinavien mega schön und ja, da war, könnte ich mir gut vorstellen, längere Zeit auch zu verbringen. Das ist auch so ein bisschen so immer noch so mein Traum oder auch mein Ziel, was mich motiviert, ne, für meine Altersvorsorge zu sparen, weil ich eben da noch gerne reisen möchte, viel sehen möchte und das motiviert mich einfach ungemein, auch da am Ball zu bleiben und Geld zu sparen.
Das war noch mein super schönes Abschlusswort für die heutige Folge. Wenn ihr mehr über Elli wissen möchtet, dann schaut in die Shownotes rein, da verlinke ich die Links zu ihren Kanälen. Und wenn dir diese Folge heute gefallen hat, du wertvolle Tipps für dich rausziehen könntest und glaubst, dass das auch für jemanden in deinem Umfeld spannend sein könnte, dann leite die Folge gerne weiter und lass auch gerne eine Empfehlung für den Sparhelden-Podcast da.